So, guten Abend und ich bedanke mich in meinem und in Christine Langs Namen für die Einladung beim HKW, beim ganzen Team und natürlich bei Antje Ehmann. Wir freuen uns, dass wir hier sein können und unseren Gedanken ein bisschen Ausdruck verleihen, was Harun betrifft, sein Werk betrifft, unsere Beziehung zu ihm. Und außerdem finde ich, müsste man jetzt auch Michael Baute mal danken, der den ganzen Tag so schön moderiert hat. Ja. Unser Vortrag trägt den Titel Arbeit an der Natur, der Wald als Dunkelkammer, die Lichtung als Bühne. Erstens, Natur falsch filmen. So ein Wald, der kann auch ganz schrecklich sein, fratzenhaft. Fiktion und Wirklichkeit werden darin ununterscheidbar. Sie vermischen sich. Die alten Pinien neigen sich dort träumend, die großen Ulmen, deren gewundene Zweige hunderte verwachsene Kurven hervorbringen. Und in dieser dunklen Ansammlung, die der Wind ein wenig bewegt, ist nichts vollkommen tot, aber auch nicht ganz lebendig. Das Zitat stammt aus dem Buch Die Erziehung des Herzens von Victor Hugo.
Im Zusammenhang mit einem für Kolleginnen und Kollegen abgehaltenen Screening des von uns 2010 gemeinsam realisierten Films My Never Ending Burial Plot führten wir im Anschluss mit Harun eine Diskussion darüber, auf welche unterschiedliche Weisen man Natur ins Bild setzen und filmen könne. Harun kritisierte damals, dass wir die Natur irgendwie falsch gefilmt haben. Wir haben bis heute nicht ganz verstanden, was genau er damit gemeint hat. Der Film Klassenverhältnisse von Straub und Huyer aus dem Jahr 84, der auf den Roman von Kafka, Der Verschollene oder auch Amerika basiert und in dem Harun eben selber als Schauspieler auch auftritt, wurde von ihm als ein Beispiel einer besonders interessanten und gelungenen Naturinszenierung ins Feld geführt. Harun hatte selbst bei der Entstehung von, die Entstehung von Klassenverhältnissen selber ja in einem Film dokumentiert, die Entstehung und auch die Dreharbeiten im Wald, unter dem Titel Jean-Marie Straub und Daniel Huyer bei der Arbeit an einem Film. Moment. Geht das nicht?
Ich bin nicht schuld.
Ich glaube da. So. Also dieses bloß angerissene und leider nicht mehr vertiefte Gespräch nahmen wir dann nun zum Anlass, uns diesem Thema eingehender zuzuwenden und der Frage nachzugehen, inwiefern die Natur in Klassenverhältnissen anders gefilmt wurde als in My Never Ending Burial Plot. Und wir nehmen das zum Anlass, die Gedanken von Harun zum Verhältnis von Natur und Film aufzugreifen und diese weiterzudenken. Die Darstellung von Natur im filmischen Bild stellt bei Harun ja ein immer wiederkehrendes Thema dar und Motiv dar. Und seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Begriff und dem Bild von Natur reicht eben bis zu einer seiner letzten Arbeiten, die eben heute bereits mehrfach angespielt wurde. Die Parallele 1 bis 4 beschäftigt sich eben mit dem Versprechen der theoretisch ja unendlichen Möglichkeiten digitaler Simulationen von Natur und mit diesen Versprechungen in der konkreten ästhetischen Realisierung doch gesetzten Grenzen. Vor allem in Parallele 1 und 2 macht Harun anschaulich, dass von Beginn an vor allem es ja Naturmodelle waren und Bewegungen der Natur, an denen sich die neue Technologie der digitalen Simulationen abarbeitete. Zweitens, Natur und ihr Abbild. Mit dem Beginn des Kinos geriet ja auch die Natur in Bewegung. Die ersten typischen Sujets für Filme, wie Lorenz Engel schreibt, waren der Aufschlag der Wellen auf dem Strand, das Schwanken der Blätter im Wind, das Vorüberziehen der Passanten auf dem Boulevard. So wie Jean Epstein auch etwas später die Natur, das wilde Meer der Bretagne, die Stürme und aufgetürmte, bedrohlich wirken wollende Wolkenformation zur Protagonistin vieler seiner Filme gemacht hat. Bevor die Natur aber als Sujet im filmischen und historisch darauffolgenden numerischen Bewegtbildern zu einem zweiten Leben erwachte, stand zuallererst die Frage nach der Art der Beziehung zwischen Landschaft und Kamera im Zentrum. So ging es zunächst um die grundsätzliche Abbildbarkeit von Natur. Schon das Medium der Fotografie verlangt dabei und das noch vor dem Film nach einer dramatischen Pose der Natur. Und erst mit den filmischen Aufzeichnungen von Natur treten Zeit und Bewegung als Maßvorgabe für deren Repräsentation hinzu.
Gustave Le Gray, Der Wald als Dunkelkammer, Bildgegenstand. Zugleich mit den Malern der berühmten Schule von Barbizon, die erstmals die Ateliers verließen, um ihre Staffeleien im Freien vorzugsweise im Wald von Fontainebleau, aufzustellen, taucht im Jahr 1849 oder 1850 auch jemand anderer dort im Unterholz auf. Statt mit Leinwand und Farbe ausgerüstet, betritt Gustave Le Gray den Wald von Fontainebleau mit einer Fotokamera und einem Stativ. Seine Fotografien zeigen, dass Le Gray sich lieber an den Waldrändern und auf Lichtungen als in der Tiefe des Waldes, lieber entlang der befahrenen Straßen oder an den beliebten Aussichtspunkten, statt in der menschenleeren Einsamkeit aufgehalten hat. Der Wald von Fontainebleau, so schreibt Bernard Marbot, wird dem Fotografen Le Gray zum Studio, zu einer immensen Dunkelkammer, ähnlich der Kamera Obscura des Athanasius Kircher. Zitat: Die geistige Anstrengung, welche er sich beim Betreten des Waldes aussetzt, um dessen Geheimnisse zu erfahren und sich dessen Rituale anzueignen, wird ihm erleichtert, da sich dort Schatten und Licht gegenseitig genauso mächtig durchdringen wie im Prozess der Herstellung einer Aufnahme, von der Einstellung bis zum Abzug. Mit seiner schweren Ausrüstung verliert Le Gray sich im Hochwald von Fontainebleau. Dort durchdringen sich Schatten und Licht, dort durchdringt er das Unterholz und dort begreift er die Geheimnisse des Waldes und auch der Fotografie. Die fotografische Platte, das Abbild des Waldes, das auf ihr gebannt wird, verwandelt sich im Zwielicht vor seinen Augen zu Gold. Le Gray begreift die Unbegrenztheit der Möglichkeiten dieser Apparatur, die er mitschleppt. Er begreift auch, so schreibt Marbot, dass er am Beginn von etwas steht, das über seine eigene Lebenszeit weit hinausreichen wird. Er betrachtet seinen Apparat nun mit einem neuen Blick. Dieser ist zum Instrument geworden, der Apparat, aber auch Le Gray selbst. Generatoren einer Bewegung, die den nicht messbaren Raum des Bildgegenstands durchstreift. Ein Wald der Erfahrung, im fotografischen Ausschnitt erscheint hier bereits wie ein Gespenst das Bild einer Zukunft. Dem Blick der Kamera eröffnet sich der Wald als ein anderer Ort, als das andere Studio, wirklich und fiktiv zugleich, offen statt verschlossen. Ein ungeschützter Raum, der deswegen auch selbst keinen Schutz bieten kann. Niemandem. Was mit der Zukunft ist? Hier gibt es keine Zukunft, die man ahnen oder die man fürchten könnte. Der Wald ist aus der Zeit gefallen, in ihm kann vieles vergehen, aber nicht die Zeit, denn die Zeit endet am Waldrand und mit ihr endet dort auch die Geschichte. Deswegen tanzt man in der Tiefe des Waldes außerhalb der Geschichte auf einer Lichtung im Kreis einer nicht enden könnenden, geschichtslosen Gegenwart.
Drittens, Natur im Film, Schatten, Licht und Bewegung. Natur im Film stellt niemals bloß neutrale Wirklichkeit dar, sondern sie ist immer Milieu oder Hintergrund einer Szene, deren Stimmung sie trägt. Sie unterstreicht und begleitet. Und es ist die Einstellung, welche die Wirklichkeit der Natur für den Blick des Betrachtenden arrangiert. Und die Seele der Natur, so schreibt Béla Ballage, ist für uns immer nur die Seele des Betrachtenden, die sich in jener spiegelt. Im narrativen Film steht Natur zudem auch immer im Verhältnis zu den Figuren. Der Naturort wird erst durch den Blick einer Figur zu einem filmischen Raum. Und von Beginn an zeigt sich im Film die Natur nicht als unmittelbar und unvermittelt, also natürlich, sondern immer als eine Landschaft, die durch den Blick der Kamera zu einem Spektakel, zu einem theatralen Panorama gerät. Die vielfach zitierte Theorie des französischen Schriftstellers André Gardier bemisst der Natur im Film 6 verschiedene narrative Funktionen zu. Und die häufigste Form des Vorkommens von Natur im Film wird hier benannt, die Landschaft als Hintergrund, als Bühnenbild. Die Natur als Landschaft im Film kann dabei eine Seelenlandschaft sein oder sie ist Gegnerin oder Agentin der Filmfiguren. Sie kann aber auch Teil einer diskursiven Strategie der Narration sein. Eine besondere Stellung unter allen möglichen filmischen Naturen nimmt das Abbild der Waldlichtung als Schauplatz und Bühne ein. Die Lichtung macht den filmischen Wald erst überhaupt möglich, indem sie ihm eine Perspektive bietet. Die Lichtung erscheint so als ein Spezifikum des Waldes und stellt in den hier im Folgenden miteinander verglichenen Szenen ein zentrales Motiv und eben einen zentralen Schauplatz dar.
Mit dem Film Klassenverhältnisse beginnt im Werk von Straub-Huillet eine besondere Form, die man Lichtungsfilm nennen könnte. Dazu zählen Werke wie Der Tod des Empedokles, Operai Contadini, Umiliati und auch viele der Filme, die auf Texten von Cesare Pavese beruhen. Die Lichtung zeigt sich hier als theatraler Raum, als Amphitheater ohne Architektur. Hier gibt es keine Landschaft mehr, keinen panoramatischen, zentralperspektivischen Ausblick auf eine von Göttern oder Herrschern dominierte Weite, sondern es gibt bloß den Wald und seine Tiefe. Eine Tiefe ohne Ende, eine Bildtiefe. Im Lichtungsfilm wird die Lichtung zur Bühne, Sie verwandelt sich mitten im Verborgenen des tiefen Waldes zum Unverborgenen. So erscheint der Wald, wo, wie Victor Hugo schreibt, Fiktion und Wirklichkeit ununterscheidbar werden und vor allem die Lichtung als der symbolische Ort der Natur, aber auch der sozialen Unordnung schlechthin, als ein Ort, der selbst aus der natürlichen, aber auch aus der symbolischen Ordnung gefallen ist, ähnlich der Figur des Karl Rossmann in Klassenverhältnisse oder den Figuren Julian, Nana und Harry in unserem gemeinsamen Film My Never Ending Burial Plot aus dem Jahr 2010. Ich kann Natur einfach nicht ausstehen. In My Never Ending Burial Plot geht es in vielen Hinsichten um Natur. In diesem Lichtungsfilm versuchen drei Charaktere, die außerhalb der Zeit und außerhalb ihrer Geschichten existieren, ihrem Leben als Fiktionen auf einer Waldlichtung ein Ende zu setzen. Eine dieser Figuren, Julian, war zuvor Juliana und hat sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen, somit also direkt in die Natur eingegriffen. Das hat man davon, wenn man mit der Natur so rumfuscht wie du, sagt Nana einmal zu ihm. Der Satz, ich kann Natur einfach nicht ausstehen, fällt im Verlauf des Films dreimal und deutet so als dramaturgisches Scharnier in jedem der drei Akte eine narrative Wendung an. Denn im Zentrum der Spielhandlung steht die Frage nach Selbstbestimmtheit versus Fremdbestimmung. Julian weist die natürliche Ordnung der Dinge zurück, um auf einer Logik des freien Willens zu bestehen. Die Lichtung, auf der das Geschehen sich zuträgt, wird zur Bühne und zur Metapher für die Natur der Erzählung, aber auch für die Erzählung der Natur.
Genau, jetzt den ersten Ausschnitt bitte.
Der Natur einfach nicht ausstehen.
Naja, das kommt davon, wenn man mit der Natur so rumfuscht wie du.
Die Natur, die hat einfach ihren Job bei mir nicht gut genug gemacht. Da musst du selber ran nachhelfen.
Nimmst du eigentlich noch deine Hormone?
Ja, das könnte dir auch nicht schaden. Du hast keine Ahnung, worum es hier geht. Du respektierst mich einfach nicht. Was diese Gutachten alleine gekostet haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Die ganze Gage von meinem letzten Film ist dabei draufgegangen. Kannst du dir vorstellen, dass auf meiner Steuerkarte immer noch Frau steht, Frau Julian? Wie sieht das aus auf einer Steuerkarte? Frau Julian, ich habe das gesetzlich verbriefte Recht, als Herr angesprochen zu werden. Frau Julian auf einer Steuerkarte. Kein Wunder, dass ich keinen Job mehr kriege und mich in diesem Drecksloch wälzen muss, das den ontologischen Bau der Realität infrage stellt. Ich meine, wenn Herr Graf von Zottelberg zur Frau wird, dann steht auf seiner Steuerkarte ja auch nicht Herr Karin Graf von Zottelberg, dann steht da Frau Karin Gräfin von Zottelberg.
Pizza?
Ist doch egal. Dann dauert die Pause noch.
360 Jahre. Weißt du doch.
Ja, gedreht wurde mein Neverending Burial Plot im Sommer 2009 auf Gut Sternhagen in der Uckermark, in einem waldartigen Park, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Lené angelegt wurde, der nun aber verwildert ist. Und Legrès hätte dort seine Fotografien, auf denen die Natur sich im Wasser spiegelt und selbstreflexiv verdoppelt, durchaus machen können, aber der mitten im Park gelegene ehemalige Goldfischteich ist heute bloß noch eine Schlammpfütze, die im Sommer vollständig austrocknet. Und die am Ufer gepflanzten Trauerweiden haben das Trauern verlernt. Und im Winter, wenn der Teich sich wieder mit Wasser gefüllt hat, versinken manche von ihnen bis fast zu den Kronen im Schlamm. Es ist ein ehemaliger Park, der sich heute als Wald gibt und so den Versuch der Natur, sich selbst zurückerobern, sichtbar macht.
Ich kann die Fotografie nicht finden. In My Never Ending Burial Plot gehen ständig Schlüssel verloren und manchmal werden sie auch wieder gefunden. Die Schlüssel zur Klinik, zur Erinnerung oder zum Auto, mit dessen Hilfe man der Lichtung, also auch dem Gefängnis der Fiktion, vielleicht doch noch entrinnen könnte. In Klassenverhältnissen sind es nicht Schlüssel, die verloren gehen, sondern eine Fotografie ist verschwunden. Mitten im Wald, auf einer Lichtung, steht der Koffer von Karl Rossmann, aus dem wurde die Fotografie seiner Eltern geklaut. Ein Film sucht nach einem Bild, ein junger Mann nach seiner Geschichte. Der Wald wird zur Dunkelkammer, in dem das Foto im Prozess der Entwicklung nicht erscheint, sondern in einer Inversion des Verfahrens verschwindet. Und die Lichtung ist eine Bühne in der Dunkelkammer des Waldes. Bitte den zweiten Ausschnitt.
Und den zweiten und den dritten direkt in Folge, ne? Ja.
Steht auf! Ihr schlaft und inzwischen waren Diebe da.
Fehlt denn etwas?
Ich weiß nicht, aber der Koffer ist offen.
Sie dürfen eben nächstens nicht so lange fortbleiben. Wir haben Hunger gehabt, haben gedacht, dass Sie in Ihrem Koffer etwas zum Essen haben konnten und haben das Schloss so lange gekitzelt, bis es sich aufgemacht hat.
So. Wenn Sie noch essen wollen, dann beeilen Sie sich.
Der scheint Launen zu haben.
Ich habe keine Launen, aber ich werde im Hotel übernachten und gehe nicht nach Butterford. Essen Sie rasch auf, ich muss den Korb zurückgeben.
Siehst du, Robinson, wir haben ihm unser Vertrauen geschenkt, haben ihn einen ganzen Tag mit uns geschleppt, haben dadurch zumindest einen halben Tag verloren. Und jetzt, weil ihn dort im Hotel irgendjemand gelockt hat, verabschiedet sich einfach. Aber weil er ein falscher Deutscher ist, tut er dies nicht offen, sondern sucht sich den Vorwand mit dem Koffer.
Ich kann die Fotografie nicht finden.
Was für eine Fotografie?
Die Fotografie meiner Eltern.
Wir haben keine Fotografie gesehen.
Es war keine Fotografie drin, Herr Rossmann.
Aber das ist doch unmöglich. Sie lag oben auf. Und jetzt ist sie weg. Wenn Sie doch lieber den Spaß mit dem Koffer nicht gemacht hätten.
Jeder Irrtum ist ausgeschlossen. In dem Koffer war keine Fotografie.
Sie war mir wichtiger als alles, was ich sonst im Koffer habe. Sie ist nämlich unersetzlich. Ich bekomme keine zweite. Es war das einzige Bild, das ich von meinen Eltern besaß.
Vielleicht könnten wir noch die Taschen der Herren untersuchen.
Es hilft nicht. Sie haben wahrscheinlich die Fotografie zerrissen und die Stücke weggeworfen. Ich dachte, Sie wären meine Freunde, aber im Geheimen wollten Sie mir nur schaden. Hören Sie einmal, sollte doch einer von Ihnen die Fotografie noch haben und mir ins Hotel bringen wollen. Er bekommt den ganzen gefüllten Koffer und wird, ich schwöre es, nicht angezeigt.
Diese Szene wurde in der Nacht gedreht, in der Dunkelheit, und die Bäume wurden künstlich ausgeleuchtet. So wird hier Natur als Fiktion inszeniert und sie wird zu einem theatralen Raum. Auf dem Gras liegen der geöffnete Koffer und lasziv hingegossen, als wäre die Einstellung eine düstere Version von Le Déjeuner sur l'Herbe von Manet, zwei Landstreicher, einer davon Harun. Es ist ein symbolischer Raum, den Straub-Oeje hier in Szene setzen. Ein Raum, in dem keine Klassenverhältnisse existieren. Die Natur wird als Gegenort ein sozial bewegliches Gefüge ins Bild gesetzt, in das sich keine Hierarchie einschreiben lässt oder andersrum. Hier ist der Naturort eine Bühne, der soziale Hierarchie als Konstruktion entlarvt. In diesem filmischen Kosmos ist die Natur symbolisch aufgeladen. Karl Rossmann steht neben einem Baum, als wäre er noch nie woanders gestanden. Es scheint, als wären Mensch und Baum in der Erde gleichermaßen verwurzelt. Dann wird den hungrigen Landstreichern ein Bastkorb mit Essen überreicht. Daran schließt die Beschwerde über die gestohlene Fotografie. Beweis von Zugehörigkeit zu einer Klasse und Relikt einer Identität, der Rossmann sich hier auf dieser ahistorischen Lichtung beraubt fühlt. Straub und Oeje inszenieren Rossmann als einen, der dort nicht hingehört, denn er hält fest an seiner Herkunft. So wird er auch nicht auf der Lichtung bleiben, sondern ins Hotel, zurück in die bürgerliche Kultur gehen und die Nacht im Hotel verbringen. Was ist Natur richtig filmen? In my Neverending Burial Plot stellt die Natur eher ein Ärgernis dar, eine Art Störfall, ein andauerndes Ich kann die Natur einfach nicht ausstehen, ein Hindernis, das es zu überwinden gilt. Die Natur versucht zwar noch wie ein Löwe zu brüllen, oder ist es das Röhren eines Dinosauriers, wir haben es gehört, aber sie ist zahnlos geworden, denn schließlich hat man ja Hormone, um seine geschlechtliche Identität zu verändern, und man hat ein Auto, um das Gefängnis der Erzählung zu verlassen. Gefilmt haben wir die Szene auf der Lichtung bei Tageslicht, in der mit den Schatten der Bäume und Blätter konkurrierenden Sonne. Daraus entstanden zu hohe für die digitale Filmtechnik kaum zu bewältigende Kontrastwerte. Die Verwendung einer eher langen Brennweite hat uns gelehrt, dass Natur mit kurzer Brennweite gefilmt weitaus besser zur Geltung kommt. Mit einem teleobjektiv aufgenommenen Bild gehen Räumlichkeit und Komplexität verloren, das Bild wird unfilmisch und es gerät zu einer flachen Tapete. Das harte Tageslicht der Szene betont den Naturalismus der Darstellung und raubt der Natur ihre Poesie. Sie wird konkret, geradezu schnöde. Es ist eine Entzauberung, die den Kern unserer Erzählung jedoch reflektiert. Der Pausengong ertönt, die Figuren wie auch die Kamera steigen aus dem Spiel aus und Julian beschwert sich darüber, was die Natur ihm angetan hat. Die ästhetische Gestaltung zielt hier auf das genaue Gegenteil von Überhöhung, nämlich auf eine Art Entwertung. Natur zeigt sich nicht mehr als transhistorisch gültige Essenz und zudem würde formal inszenierte Schönheit jede durch die Dekonstruktion der Erzählung vermittelte Kritik ja unterlaufen. So, zuletzt, und das möchten wir so, würden wir Harun antworten, haben diese beiden Lichtungsszenen doch einige Gemeinsamkeiten, vielleicht mehr, als wir damals gewusst haben. Beide Filme handeln nämlich von Figuren, die Aussteiger sind. Sowohl Karl Rossmann als auch Julian wollen bzw. müssen die ihnen zugedachte Identität verlassen. Julian sein Geschlecht, seine Rolle und die Erzählung, Karl Rossmann seine Herkunft und Zugehörigkeit, die er am Ende seiner Reise und der Geschichte des Films erst, in dem alle prekären Identitäten aufnehmendem Theater finden wird. Das Plakat des Theaters von Oklahoma lädt ein: Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann. Dazu lässt sich sagen, sowohl Klassenverhältnisse als auch My Neverending Burial Plot versuchen in ihren Geschichten mittels einer theatralen Verfremdung den Sprechakt an sich, die Konstruktion des filmisch-narrativen Zusammenhangs freizulegen.
Löcher. In Kino 2, das Zeitbild, schreibt Gilles Deleuze über Straub-Oejes Filme, dass die Menschen dort gewissermaßen in einen leeren Raum in die Erde sprechen würden. Zitat: Dieser Raum macht nichts sichtbar, macht aber ihre archäologischen Verschüttungen und ihre stratigraphische Dichte lesbar. Er bezeugt, wie viele Arbeiten und Opfer notwendig waren, um ein Feld fruchtbar zu machen. Der französische Autor Damien Marguier schreibt über die erste Ausstellung, des Films Automne von Straub-Oeje: Die Einstellung zeigt in der Folge einen kleinen Hügel im Inneren des Parks. Dies erzeugt eine vertikale Bewegung von unten nach oben bis zum auskragenden Geäst eines großen Baumes, dann wieder von oben nach unten bis zu einem Loch in der Erde. Diese Arabeske endet mit einem Zoom auf diese Erdspalte, danach folgt der Vorspann. Die Tragödie von Corneille, die an der Comédie Française zuletzt 1708 aufgeführt wurde, kriecht in der Tat aus einem schwarzen Loch im Boden hervor. Darüber hinaus stellt diese Öffnung im Boden den konkreten Ort einer anderen Erinnerung dar, nämlich jene an die Widerstandskämpfer, die solche Löcher während des Krieges als Waffenverstecke nutzten. In den gezeigten Szenen wird Natur auf unterschiedliche Weise repräsentiert. Und doch erweist es sich, dass es in den tieferen Schichten durchaus einen Zusammenhang gibt. Und vielleicht veranlasste genau dieser subliminale Zusammenhang Harun, uns zu einem Vergleich unseres Films mit Klassenverhältnissen anzuregen. So scheint es hier im wahrsten Sinn des Wortes eine profunde Verbindung zu geben, in der und unter der Erde. In My Never Ending Burial Plot graben die Figuren nicht nur ihr eigenes Grab, das Loch der Geschichte auf der ahistorischen Lichtung, sondern sie wühlen auch im Dreck mit der Hoffnung, in der Natur da unten Bedeutungen, symbolische Werkzeuge oder auch Waffen zu finden, mit denen sie die Zusammenhänge untersuchen oder auch verändern können. Was sie jedoch tatsächlich finden, ist immer nur Müll und noch mehr Müll. Es ist nicht zuletzt das Werk von Harun, das diese diskursiven Werkzeuge und Waffen all jenen anbietet, die ihren Blick aus dem Loch und weg von der Lichtung woanders hinrichten wollen. In der endlichen Natur des von Harun im Parallel 1 bis 4 untersuchten Computerspiele endet das Wireframe-Modell des Waldes im Nichts. Es ist eine Bühne, über deren Rand die Figuren aus ihren Welten stürzen. Vielleicht auch, weil sie keine Werkzeuge haben, keine Begriffe oder, wie es eingangs bei Victor Hugo hieß, weil ihnen Fiktion und Wirklichkeit ununterscheidbar sind. Doch die Welt, wie sie auf so vielfältige, unterschiedliche, schöne, absurde, komische und abgründige Weise in Haruns Filmen erschienen und uns von ihm erklärt worden ist, die endet nicht. Diese Welt endet nicht. Sie hat sich nun aber verändert. Danke.
Ja, danke.